hochmotiviert und mit reichlich wertvollen Informationen im Gepäck möchte ich euch ein Krypto-Webinar schenken. Und zwar gemeinsam mit Alexander Mittermeier am kommenden Freitag, den 7. März um 18 Uhr. Ihr könnt euch dafür hier in den Shownotes dieses Podcasts eintragen. Selbstverständlich vollkommen kostenlos. Und wenn ihr keine Zeit habt, dann tragt euch dennoch ein, denn unmittelbar nach Ende dieses Webinars werden wir die Informationen in Form einer Aufzeichnung mit euch teilen. Wir sprechen über die aktuelle Korrektur in Bitcoin, in Ether, in Solana, in Ripple. Alexander wird über die Altcoins sprechen, die aus seiner Sicht jetzt das meiste Potenzial haben. Ich bin mir ziemlich sicher, da ist eine Menge für euch drin. Und seien wir mal ganz ehrlich, viele Anleger haben sich doch genau diese Korrektur gewünscht, weil sie eben nicht zu Allzeithochs einsteigen wollten. Jetzt ist diese Korrektur da. Und dementsprechend ist es auch der richtige Zeitpunkt dafür, jetzt dieses Webinar zu halten. Wie gesagt, wir freuen uns drauf. Kommenden Freitag, 18 Uhr, tragt euch gerne dafür ein. Hier in den Shownotes findet ihr den Link zur Anmeldung. Und jetzt legen wir los. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ganz wertfrei gesprochen ist der Job eines Daytraders vermutlich mit kaum einem anderen zu vergleichen. Ich möchte in dieser Podcast-Folge über meine Anfänge sprechen, über die Themen Strategie, Geld, Emotionen, Sicherheit, Familie, Freunde, alles, was so dazugehört. Selbstverständlich darf ein persönliches Fazit, würde ich also heute jemandem empfehlen, mit dem Trading an der Börse sein Geld zu verdienen, nicht fehlen. Legen wir los. So, das war ja mal eine ziemlich großspurige Ankündigung. Hier mein erstes Jahr als Daytrader, das erste komplette Jahr war 1998, in einer Podcast-Folge zusammenfassen zu wollen. Während der Vorbereitung, ja, tatsächlich, die gab es, ist mir klar geworden, dafür müsste man viel mehr ein Buch schreiben oder besser noch ließe sich das als kleine Fernsehserie machen. Das ist jetzt keine Aufforderung an Produzenten, an mich heranzutreten, aber hier ist ja alles drin, was du für einen guten Film brauchst. Es geht um ganz viel Emotionen, es geht um Geld, es geht um Abgründe, es geht um Familie, es geht um Sicherheit. Ich werde es aber mal versuchen in kurzer und kompakter Form und an der Stelle auch ein herzliches Dankeschön an das Feedback, was ihr mir so zahlreich gesendet habt, als ich euch nämlich gebeten habe, mir mal eine Rückmeldung zu geben, soll ich diese Podcast-Folgen kürzer gestalten, also auf 15 Minuten limitieren oder sind euch die 20 bis 30 Minuten auch recht? So ganz eindeutig war es nicht. Es gab doch ziemlich viele, die gesagt haben, nee, ist schon gut, ich höre dich hier beim Workout oder beim Weg zur Arbeit. Also es darf gern 25 bis 30 Minuten dauern. So, ich werde versuchen, einen guten Mix herzustellen. Eine Überlänge will ich auch heute vermeiden. Ich kann allerdings sagen, mit 15 Minuten wird angesichts der Dichte der Information heute schwierig. Ich muss einen Punkt überspringen, weil der nochmal separat zu behandeln wäre, nämlich wie ich überhaupt dazu gekommen bin, also mir diese Idee in den Kopf zu setzen, vielleicht ist es auch unterschwellig passiert, zu sagen, ich verdiene jetzt mit dem Handel an der Börse mein Geld. Zuerst mal gab es die Voraussetzungen noch nicht. Bevor ich dann anfangen konnte, musste ich also gewisse Hürden erstmal übernehmen, auch finanzielle Hürden. Und ich habe es hier schon häufig gesagt, ich wäre vermutlich nie Daytrader geworden, wenn wir uns nicht in den 90er Jahren befunden hätten. Das heißt also, das Geld, mein Ausgangskonfirmationsgeld, bummelig irgendwas zwischen 7.000 und 10.000 D-Mark werden es wohl gewesen sein. Da braucht man natürlich viel, viel mehr. Brauchte man damals allein schon, um bei einem entsprechenden Broker ein Konto eröffnen zu können. Das war damals die Sino AG, gibt es heute auch noch, ist heute vermutlich für ihren immer noch kleinen Anteil an Trade Republic bekannter. Also nicht nur. Ja, schöne Grüße. Wir haben schließlich fast 20 Jahre lang gut zusammengearbeitet. Aber das war eben ein Broker für Trader, die einen professionellen Anspruch haben. Sogenannte Heavy Trader. Und dafür brauchte man deutlich mehr, nämlich damals 100.000 Mark, aus 10.000, 100.000 zu machen, also verzehnfachen. Das ist überhaupt nur möglich gewesen Mitte der 90er. bevor ich dann 1997, Mitte 97 losgelegt habe, weil einfach alles gestiegen ist an der Börse. Ist nicht so, dass es hier geniale Strategien hatte, zumindest nicht bei mir, und dementsprechend eine ganze Menge Glück. Ansonsten, ja, ein bisschen mehr braucht es ja vielleicht noch als Glück. Faulheit war sicherlich ein Grund. Orientierungslosigkeit ist, was schlicht und einfach nichts anderes bedeutet, als ich wusste nicht genau, was ich sonst machen sollte. Ich habe erst Sport studiert. Erst habe ich internationales Management studiert, dann habe ich Sport studiert und dann dachte ich irgendwann, ja meine Güte, du kannst deine Eltern jetzt nicht komplett unglücklich machen. Mach mal BWL. Hat überhaupt nichts gebracht für den Handel an der Börse. Ich habe euch ja letzte Woche schon die Einschätzung von Erich Sixt gegenüber einem BWL-Studium kommuniziert, aber ich will es gar nicht schlecht machen, aber ich glaube, BWL studieren vermutlich auch viele, die nicht so genau wissen, was sie damit machen möchten. So, ich hatte aber immer eine Faszination für Psychologie. Das mag von Haus aus schon mitgekommen sein. Mein Vater war Diplompsychologe, meine Mutter war Diplom-Sozialpädagogin. Ich hatte eine noch größere Faszination für schnelle Ergebnisse. Das heißt, meine Aufmerksamkeitsspanne war ganz offensichtlich und ist heute manchmal immer noch begrenzt. Ich möchte sehr schnell sehen, was ist dabei rausgekommen. Ich mache etwas jetzt, was bekomme ich dafür, was passiert? Das hat mich interessiert. Und die allergrößte Faszination hatte ich immer schon für Spiel und Wettbewerb. Und da ist man natürlich entweder geneigt zu sagen, ja, dann werde ich doch Pokerspieler oder ich kann auch was mit Börse machen. So, den Teil handeln wir jetzt mal in 3 Minuten ab. Und jetzt möchte ich die einzelnen Punkte so ein bisschen durchgehen. Anders geht das gar nicht, sonst kriege ich es nicht in 30 Minuten rein. Zu viele Informationen. Meine Strategie: Ich habe begonnen mit dem News Trading und das war einfach eine Beobachtung von mir, dass oft US-Aktien, Schrägstrich Auslandsaktien an deutschen Börsen zu deutschen Börsenzeiten zu einem anderen Kurs handeln, als es eigentlich der faire Schlusskurs, überwiegend in den USA, erfordert hätte. Das heißt, diese Aktien reagieren schon auf Nachrichten, die vielleicht nachbörslich gekommen sind oder vorbörslich in Deutschland. Und das waren häufig sehr übertriebene Nachrichten. Das war der Beginn von allem. Eine Form des News Trading und damit verbunden des Arbitrage. Und man konnte sich damals auch noch einen Zeitvorsprung kaufen, denn kein Privatanleger hatte Echtzeitinformationen. Die gab es aber schon. Bloomberg war damals schon teuer, die Investition hat sich aber gelohnt. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Heute kostet alles viel weniger. In der Spitze hatte ich sicherlich mittlere fünfstellige Summen als Fixkosten jedes Jahr. Konnte man zumindest bis zum Halbeinkünfteverfahren, aber auch noch komplett steuerlich absetzen. Am Anfang mussten Tradinggewinne, ja wie in der privaten Vermögensverwaltung, mit vollem Einkommenssteuersatz versteuert werden. So, das war so der Beginn der Strategie. Und ich muss auch da sagen, das Glück war wieder auf meiner Seite, denn 98, 99, das war immer noch eine Phase, in der die Dotcom-Blase weiter aufgepustet wurde. Sie ist dann erst im Jahr 2000 geplatzt. Das heißt, ich habe ganz sicher jeden Fehler gemacht, den man machen konnte. Wirklich jeden. Dumme Fehler, auch Fehler, die erst im Nachhinein als solche erkennbar waren, aber weil eben die Gesamtdynamik des Marktes nach oben so stark war, bin ich nie pleite gewesen. Es heißt ja eigentlich, dass erfolgreiche Trader irgendwann mal im Laufe ihrer Jahre oder ihrer Karriere pleite gehen müssten. Aber in Deutschland ist das ja schwierig. Also wenn du einmal bei Null bist, die Idee mit Fremdkapital, also geliehenem Kapital, dann nochmal zu beginnen, die hatte ich nicht. Ich hatte mir einen Betrag X gesetzt, habe gesagt, okay, mit dem handelst du jetzt ein Jahr. Auch das war wahrscheinlich deshalb für mich einfacher, weil es einen Plan B gab. Ich wäre also in den elterlichen, den väterlichen Betrieb dann reingegangen in eine ganz ordentliche Stelle. Aber den Freischuss wollte ich mir geben. Hätte das nicht geklappt nach einem Jahr, vermutlich hätte es dann schon sehr viel früher, hätte ich gemerkt, dass es eben nicht geht, dann hätte ich mich anders entscheiden müssen. A, weil das Geld weg gewesen wäre und B, weil, ja, wenn du das über einen gewissen Zeitraum nicht mal dein Kapital erhalten kannst, das ist quasi Aufgabe Nummer 1, dann ist es offensichtlich nicht gut genug, was du da machst. Also es ist nie der Markt schuld oder sonst irgendjemanden oder ich hatte ja oder sonst irgendwie. Das ist eine Erkenntnis, die können vielleicht alle mitnehmen. Oft, wenn das Ergebnis nicht so ist wie gewünscht, dann bin nur ich dafür verantwortlich, niemand sonst. Geld war für mich natürlich hinsichtlich des Outputs eine Motivation. Das ist ganz einfach so, du machst etwas, ganz gleich etwas. Und wenn dir dafür nichts gegeben wird, dann braucht es eine ganz besondere intrinsische Kraft, um einfach weiterzumachen. Weil du sagst, die Tätigkeit an sich, die erfüllt mich so, ich muss dafür nicht bezahlt werden. Ich habe höchsten Respekt vor jeder Kunst, auch vor erfolglosen Künstlern. Dort gilt das nämlich meines Erachtens nicht. Die Kunst hat die Freiheit, dass sie nicht massentauglich sein muss. Das ist natürlich, wenn du eine Tätigkeit ausübst, bei der es ganz wesentlich darum geht, Erfolg zu messen in Form von Output, ja, also besonders kreativ zu traden und dann zu sagen, das war aber wirklich elegant, wie ich hier die Position eröffnet habe. Der Markt hat es nicht gesehen, was soll's. Das ist in der Kunst erlaubt und ich finde es auch gut, dass die Kunst diese Stellung hat. Aber beim Trading funktioniert das nicht. Der Output hat natürlich eine Faszination ausgeübt, ohne, und das war vielleicht ein Vorteil für mich, ohne dass Materielles eine besondere Anziehungskraft auf mich hatte. Hatte es früher nicht, auch da könnte man jetzt lange tiefenpsychologisch nachhaken, ob es daran vielleicht liegt, dass ich nie einen Mangel erfahren habe. Also diese klassischen amerikanischen Sportlerkarrieren, die natürlich sehr oft auch damit beginnen, dass die Motivation angetrieben wird vom Ehrgeiz, es besser zu haben. Es besser zu haben, auch für die ganze Familie. Das ist für mich absolut nachvollziehbar. Das hatte ich nicht. Uns ging es immer ganz gut. Ich bin nicht in irgendwelchen Reichtümern groß geworden, aber ich habe nie irgendeinen Mangel erlebt. Ich habe allerdings auch nie erlebt, dass mich irgendeine Form von Reichtum fasziniert. Das ist bis heute so und das kann ich ganz einfach wertfrei so feststellen, dass das Anhäufen von Kapital oder auch von irgendwelchen Statussymbolen, das hat mich vorübergehend ein klein bisschen motiviert. Das lag allerdings eher daran, dass du natürlich eine total einsame Tätigkeit dort ausübst, ganz alleine vor den Monitoren. Das Daytrading hatte mal eine Hochphase in Deutschland. Da gab es diese Daytrading-Räume. Also das heißt, mehrere haben sich dort eingemietet. Das ist heute weniger notwendig, weil zumindest mal in allermeisten Gebieten wir eine ordentliche digitale Infrastruktur haben. Zumindest ist der Weg dahin recht kurz. Also wenn du zu Hause Glasfaser hast, das war aber eben zu dem Zeitpunkt nicht selbstverständlich. Und dann gab es diese Daytrading-Räume, wo man sich einmieten konnte, die eine gute Technik geliefert haben, eine schnelle Internetleitung und. Nur nicht umsonst sind die nahezu alle wieder verschwunden. Denn wenn alle in einem Raum zusammensitzen, dann fühlt sich das vielleicht so ein bisschen an, in Wahrheit auch nicht, aber so ein bisschen vielleicht wie bei Goldman Sachs oder JP Morgan oder wie in Wolf of Wall Street. Obwohl, das war alles Betrug, das zählt also nicht. Also an so einem großen Handelsdesk. Aber was macht man natürlich, wenn alle zusammensitzen? Ja, man spricht sich gegenseitig Mut zu und in diesem Raum machen dann irgendwie alle das Gleiche. Das beflügelt nicht. Man sitzt also einsam vor den Monitoren. Und dann verdient man Geld und bemerkt mit einem Mal, ja, hoppsala, das ist aber deutlich mehr, als ich zum Beispiel mit meinem Tennistraining verdient habe. Ich habe Training gegeben als lizenzierter Tennistrainer. Ich habe die Lizenz nicht verlängert, also darf ich mich nie mehr so nennen. Wie hieß das damals? C-Trainer-Wettkampf-Ausbildung in Damp. Und 30 Mark gab es immerhin dafür. Das war mehr als dreimal so viel als bei McDonald's. Und das war gigantisch, eine super Zeit. Mir kam das so vor, als ging es gar nicht besser. Ja, wunderbare Sommer erlebt. Nur mit einmal musstest du noch weniger tun, als in der Sonne zu stehen und Training zu geben. Und das war richtig viel Output, aber du hast es nicht so richtig gefühlt. Das ist ja einfach nur ein Kontostand, der da wächst. Und für jemanden, der sonst noch nicht so viel, der ja auch noch nicht das Gefühl hat, er müsste andere mitversorgen, da wächst da einfach was. Ja, aber das ist doch irgendwie, hier verändert sich ja alles. Das hat mich auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen überfordert. Ich wollte es greifbarer haben. Das ist das, was man, glaube ich, in handwerklichen Berufen häufig spürt und was vielleicht auch die Faszination ausmacht. Wenn du beispielsweise als Tischler ein Möbelstück herstellst oder du bist auf einer Baustelle tätig, dann siehst du vorher das rohe Material und anschließend siehst du das fertige Dach oder den fertigen Tisch. Das hat was. Das hast du natürlich als Trader nicht. Du tippst am Ende des Tages auf Tasten und bekommst dafür manchmal unerhört viel und an anderen Tagen hast du die gleiche Arbeit geliefert, aber du bekommst nichts dafür. Denn es ist nun mal das Wesen des Tradings, dass du Dinge richtig machen kannst. Das Ergebnis kann aber trotzdem verkehrt sein. Und deswegen hatte ich, da war ich eben beim Geld, deswegen hatte ich eine kurze, ich nenne sie die Automobilphase. Ich glaube, das ist ein Generationending. Meine Kinder, wenn sie zu plötzlichem Reichtum kämen, die kämen garantiert nicht auf die Idee, sich Autos zu kaufen. Das wären vielleicht ja ganz andere, vielleicht wäre es eher im Bereich der Reisen oder eine Absicherung in Form von Wohnung oder was auch immer. Ich kann das schwer sagen. Ich glaube, seine Zeit freigestalten zu können, ist heute sehr viel wert. Ja, und ich habe eben noch hier Quartett gespielt und habe gesagt, 300 PS sticht. Ich weiß nicht woher, aber das war eine Phase, in der ich völlig unnötig häufig, falls meine Mutter oder mein Vater das hören, ich gebe es zu, völlig unnötig häufig Autos gewechselt habe. Zumal man ja als Trader auch nie unterwegs ist. Also für keine 10.000 Kilometer im Jahr. Ich will jetzt hier nicht, also es ist keine Art von Posing. Ich hoffe, dass dafür hört ihr mir lange genug zu, um das klar zu machen. Aber ich für ein Ferrari oder ein Lambo wäre es wahrscheinlich auch schwer geworden mit dem, was ich verdient habe. Und auch so ein 1,97 Meter Typ sieht in solchen Autos auch nicht so aus. Also das war es nicht, sondern eher so Limousinen. Ja, ich mochte ein Q7 hatte ich, ein E500 hatte ich, ein Audi A8 hatte ich. Wirklich überflüssig. Aber ich wollte mir irgendwo zeigen, guck mal, du hast hier was geschafft. So würde ich das heute erklären. Und damit sind wir beim Punkt Emotionen. Es war eine Achterbahnfahrt. Und wenn ich heute sage, mit aller Demut und Hoffnung, dass ich mich irre, dass mich diese Jahre, insbesondere aber auch das erste Jahr, und ich gebe zu, es gab dann nochmal ein Jahr 2008, was schwierig war, das hat mich auf eine Art und Weise vielleicht auch Lebensenergie gekostet. Also ich bin nicht ganz sicher, wie unser Ableben und die Zeit danach aussieht. Aber wenn mir dann eine höhere Macht sagen sollte, ja sorry, du hast da einfach ein klein bisschen viel Adrenalin ausgeschüttet. Das war etwas zu viel hoch und tief. Da hast du ein bisschen was verbraucht von dem, was wir dir hier aufgeladen haben fürs Leben. Da würde ich sagen, ja, get it, verstehe ich schon. Also teilweise natürlich euphorisiert, ja. 1998 war ich 26 und dann guckst du da aufs Konto und sagst, super, das hätte ich jetzt, ehrlicherweise bin ich hier in meinem Lebensplan doch ein gutes Stück voraus. So richtig lange Lebenspläne habe ich nicht gemacht, aber es fühlte sich für mich einfach nach viel an. Aber natürlich, der Mensch, zumindest ich, gewichte negative Ereignisse ein bisschen höher. Das braucht es vielleicht auch, um diese Sensibilität zu haben und auch natürlich den Drang, es immer besser zu machen und sich immer weiter zu verbessern. Und deswegen waren diese Jahre oder insbesondere die ersten Jahre ein einziges Auf und Ab, weil ich eben auch gesagt habe, das war zu dem Zeitpunkt mein Traum. Und wenn es nicht geklappt hätte in dem Jahr, ja, dann hätte ich mich davon verabschieden müssen. Und wie gesagt, es wäre keine schlechte Lösung gewesen. Aber wer geht dann schon aktiv in die B-Lösung zurück? Und ich bin nicht verbohrt. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, wenn das nicht geklappt hätte, hätte ich nicht gesagt, naja, aber nochmal und nochmal. Vielleicht ist das verkehrt. Aber Haus und Hof zu riskieren, insbesondere dann auch die Zukunft zu riskieren, das war gar nicht meine Absicht. One shot, one opportunity, entweder du reißt es jetzt oder nicht. So, und den Druck habe ich einigermaßen gespürt. Und was dann dir fehlt in der Phase, ist einfach die Sicherheit. Und damit kommen wir, ihr seht, ich muss bei diesen Kapiteln, die ich noch ganz lange mit ganz vielen Beispielen ausführen könnte, muss ich einfach ein bisschen voranpreschen, sonst schaffen wir das hier nicht. Sicherheit ist ein ganz großes Thema. Und ich glaube auch, dass meine Ergebnisse retrospektiv betrachtet noch deutlich besser hätten ausfallen können. Ja, ich konnte gut davon leben. Ich habe so viel Geld verdient, dass es mich selber manchmal überrascht hat. Aber eben nicht zig Millionen, sondern so viel Geld verglichen mit jemand, der vielleicht gerade noch auf der Uni ist oder frisch in irgendeinen Job, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikro geballert, frisch in den Job gestartet ist oder vielleicht auch frisch irgendwie mit seiner akademischen Laufbahn als Arzt oder whatever gestartet ist. Damit verglichen war es viel. Und meine, wie heißt es schön, die erste Million, die habe ich in deutlich jüngeren Jahren verdient. Klammer auf. Es ist nicht jedes Jahr so weitergegangen wie in dem Jahr, Klammer zu. Und von daher hat mich das natürlich auf der einen Seite dann schon auch sehr gereizt. Auf der anderen Seite hast du dann auch etwas zu verlieren. Und diese erste Phase, ich war bei der Sicherheit immer noch oder bin noch immer bei der Sicherheit. Das war, es gibt an der Börse einfach Phasen, die sich besser traden lassen. Nicht nur, aber besonders auch im News Trading. Weil diese Art des Tradings sehr, sehr zusammenhängt mit der Psychologie, die im Markt drin ist. Mit Gier, Angst. Je mehr Gier, je mehr Angst, je mehr Emotionen bei den Privatanlegern und institutionellen Anlegern, desto besser für den Trader. Zumindest mal für den Daytrader. Für einen Swingtrader, Positionstrader sind stabilere Trends etwas einfacher. Für den Daytrader ist diese hohe Volatilität. Wir hatten teilweise Morgende, da hat der Markt mit einer Aufwärtskurslücke von 3% gestartet. US-Aktien waren hier 10-15% über dem fairen Schlusskurs in den USA, weil die Euphorie der deutschen Privatanleger so groß war, dass sie einfach zu viel bezahlt haben. Das waren goldene Zeiten. Zu dem Zeitpunkt ist ja klar, du bist jung, du verdienst Geld, denkst du, das geht jetzt immer so weiter. Na, herrlich, warum macht das nicht jeder? Aber so geht's eben nicht immer weiter. Und in dieser Phase hat mein Sicherheitsbewusstsein und vielleicht auch meine überschaubare Affinität zu Geld und zu Materiellen dafür gesorgt, dass ich die Einsätze nicht so hochgeschraubt habe, wie ich es hätte tun sollen. Das ist so ein bisschen wie beim Pokern. Wenn die Odds, wenn die Wahrscheinlichkeiten klar auf deiner Seite sind, dann musst du massiv reingehen. Trading ist nichts, wo du jeden Morgen aufstehst und am Ende des Tages hast du 500 oder 1000 oder 2000 Euro verdient, sondern es gibt Phasen, in denen musst du wirklich klotzen, nicht kleckern. Da ich aber mit dem, was ich verdient habe, zufrieden war und weil ich ja auch in meinem Kopf überhaupt keine Vorstellung hatte, ich möchte mir davon gerne ein Boot, ein Haus, ein Auto, eine Villa in Saint-Tropez kaufen, war ich damit zufrieden. Und ich bin Zeit meines Lebens als Anleger, als Daytrader, immer so ein bisschen in der Situation gewesen, dass ich zwar gesehen habe, dass ich das kann und dass ich Geld verdiene, aber trotzdem waren für mich die Tage, an denen es nicht gut lief, die Minustage, so unangenehm, dass ich sie unbedingt vermeiden wollte. Und das wäre ein weiterer Rat, den ich geben möchte. Man muss bereit sein, wenn man sich, ich habe hier nicht umsonst am Dienstag über Stanley Druckenmiller und Co. gesprochen, diese konzentrierten Wetten, wenn die Wahrscheinlichkeiten auf deiner Seite sind. Und die Wahrscheinlichkeiten auf deiner Seite heißt nicht, das nur an dieser Stelle als Hinweis, ich habe gerade einen super Artikel zu dieser Aktie gelesen, ich habe jetzt ein gutes Gefühl. Ja, wir sprechen hier von einer professionellen Herangehensweise. Man verdient nicht 17 Jahre lang durchgehend profitabel Geld damit, wenn man sich irgendwie von anderen leiten lässt. Also das mal sei an dieser Stelle gesagt, ich konnte das auch, was ich da gemacht habe. Und das hätte ich besser ausnutzen müssen, aber mein Drang zur Sicherheit und vielleicht auch meine fehlende Gier, meine fehlende Vorstellung, was werde ich alles mit dem Geld machen, hat dafür gesorgt, dass ich zu schnell zufrieden war. Das heißt, Sicherheit kann auch blockieren. Sie schützt dich ganz sicherlich auch davor, denn wir sprechen ja hier über eine Anführungszeichen Karriere, die gut gelaufen ist. Dieses Sicherheitsbedürfnis schützt dich wahrscheinlich auch vor dem Totalverlust, Denn eins ist auch klar, selbst bei einer sehr konzentrierten Wette und viel Kapitaleinsatz kann irgendwann der Tag kommen, wo es aber eben doch nicht für dich gelaufen ist. Und dann muss man eben auch die physische Stabilität mitbringen, zu sagen, okay, das hat mich jetzt mal gerade 30% oder 40% meiner Portfoliosumme gekostet. Und ich habe gespürt, dass das für mich wahrscheinlich schwierig gewesen wäre. Stetige Einkünfte waren mir lieber. Das ist aber nicht unbedingt besser. Das klingt nur besser. Das klingt auch ein bisschen mehr nach dem deutschen Sicherheitsverständnis. Das ist aber nicht besser, wenn wir über den maximalen Erfolg sprechen. Sicherheit ist natürlich auch ein Punkt, der dann eine immer größere Rolle gespielt hat, als die aus heutiger Sicht ja recht frühe Familienplanung begann. Ja, ich habe es gesagt, 26, 1998 und mit 29 bin ich Vater geworden. Und das verändert nochmal alles. Ob es mit dem Nest, dem Trieb, ein Nest zu bauen, habe ich eigentlich einen Baum gepflanzt? Ja, ich habe einen Baum gepflanzt. Sohn gezeugt, eine Tochter gezeugt, in einer anderen Reihenfolge. Da war doch noch irgendwas. Na, ich glaube, das meiste habe ich aber gemacht. Wahrscheinlich mehrfach. Ja, und das verändert insofern was, als dass A, kleine Kinder auch ein bisschen den Nachtschlaf rauben, aber ein Großteil, das, ach, was soll ich drum rum eben, das bedauere ich heute auf eine gewisse Art und Weise schon, dass die ersten Jahre für mich so stressig waren, denn ihr könnt es euch vorstellen, ich habe am Anfang wirklich mich 16 Stunden am Tag mit Börse beschäftigt. Locker. Daneben war ein bisschen schlafen und dann noch kleine Kinder, da war oft mein Drang, obwohl ich natürlich meine Kinder von Anfang an geliebt habe, aber da war oft mein Drang, ach, dann bin ich lieber nochmal rausgegangen für eine Stunde, habe Sport gemacht oder habe mich auf dem Golfplatz ausgetobt, völlig verrückt. Ja, Tennis durfte ich dann nicht mehr spielen, wegen Knie, Arthrose, bla bla bla. Was habe ich am Anfang Golf geschwitzt? Also so funktioniert Golf eigentlich nicht. Meine Schläger geschmissen, weil einfach irgendwo musste das raus, dieses ganze Adrenalin. Besser wäre es wohl gewesen, ich wäre zum Boxtraining gegangen. So, und diese ersten Jahre, die kriege ich so auch nicht mehr zurück. Das ist jetzt hier nicht die große Lebensbeichte, das ist einfach eine Feststellung, dass ich es im Nachhinein, wäre ich später Vater geworden oder eine andere Lebensphase, wäre es für mich besser gewesen und vielleicht auch für die Kinder. Denn wenn du deinen Kindern auf eine gewisse Art und Weise dann, das spüren die ja auch, wenn du voller Stress bist. Punkt. Kann man ja einfach mal so stehen lassen. Und das führt natürlich auch dann zu dem Gefühl, jetzt darfst du nicht mehr gut performen, sondern du musst gut performen. Du brauchst das Geld für die Versicherung. Mir ist sehr schnell klar geworden, als ich ein Haus finanzieren wollte, weil schließlich einen Großteil meines Kapitals brauchte ich ja fürs Trading. Ja, dass man als Trader bei Banken jetzt nicht gerade in die höchste Risikostufe reinfällt, ist auch vollkommen korrekt. Aber aus dem Bauch heraus erschien es mir richtig. Dann auch ein Haus ist ja auch eine Form von Sicherheit, wenn alles schief geht. So fühlte es sich für mich an. Das war übrigens auch der Grund, warum ich im Jahr 2000 für mich damals relativ viel Gold und Silber gekauft habe in physischer Form. Und dann hieß es jeden Morgen, du musst jetzt. Ja, deine Kinder werden größer, mit Familie wird es nicht billiger, da läuft ein Kredit und logisch. Also wenn du dir vorher zwei Autos geleistet hast, dann machst du das jetzt auch. Das kann man auch alles anders machen. Ich erzähle euch heute einfach so, wie es bei mir gelaufen ist. Und da ist sicherlich ein bisschen von dem Spaßfaktor rausgegangen und es war sehr ernst. Das hat mich allerdings auch, muss ich sagen, bei allem Stress sicherlich auch nochmal ein Stück weit besser gemacht, weil noch konzentrierter, noch mehr darauf geachtet, Fehler nicht wiederzumachen. Ich sehe ja heute, wie auch teilweise dann, wenn ich bei den Renditespezialisten, wie gesagt, Swing Trading, Positionstrading ist nochmal eine bisschen andere Disziplin. Man ist etwas abhängiger von der Marktbewegung, als man das im Daytrading ist. Das wird häufig andersrum gesehen, ist aber nicht korrekt. Für einen Daytrader ist die allgemeine Marktbewegung nicht völlig egal, aber viel unwichtiger als für einen Swing Trader. Und ihr merkt auch anhand von Reaktionen, wenn bei uns mal Leute abspringen, weil zwei, drei Trades oder Aktionen haben vielleicht bestellt und die ersten zwei, drei liefen dann nicht so, was für ein totales Unverständnis dafür besteht. Wenn man das so lange macht und wenn man sagt, ich bin immer profitabel gewesen und so weiter, wie kann man denn dann das so verhauen? Ja, natürlich, wenn ein Herzoperateur oder ein Installateur oder ein Busfahrer hat hoffentlich eine Quote von 100% bei dem, was er da tut. Das ist aber im Trading einfach nicht zu schaffen. Und ihr merkt, dass die meisten Privatanleger sich sehr zyklisch verhalten. Da hat jemand was falsch gemacht, der kann das nicht. Diesen Misserfolg, der ist Teil dieses Berufes, Teil dieses Jobs. Das gehört mit dazu. Das lernt man allerdings auch relativ schnell, dass du demgegenüber neutral dich verhalten musst. Also eine Emotionalität unterschwellig ist nachvollziehbar. Die habe ich im Übrigen heute praktisch komplett ausgeschlossen. Das ist auch besser. Zu dem Zeitpunkt war das natürlich wesentlich schwieriger, denn heute sind meine Einkünfte nicht mehr schon ziemlich direkt, aber eben nicht mehr komplett davon abhängig, was ich da an dem Tag auf der Tastatur angestellt habe. Also Familie, Kinder hat nochmal viel verändert. Der Freundeskreis hat sich unterschiedlich verhalten. Für einige war und ist das bis heute sehr, sehr schwer greifbar, Börse. Was für mich immer noch eine Aufgabe ist, ist, dass die Hälfte des Freundeskreises, sagen wir ruhig Bekanntenkreis, das nicht wahrnimmt. Das heißt also, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich überhaupt nicht ich habe von meinem Job nur das Nötigste erzählt. Das ist vielleicht bei jemand anders, der eine sehr spezielle, vielleicht ein Programmierer, der setzt sich ja abends, wenn man sich zum Grillen trifft oder sonst in irgendeiner Runde sitzt, erzählt er nicht vom Programmieren. Warum? Weil den Eindruck hat, die wissen ja eh nicht, worüber ich da spreche. Also sagt man, ich mache was mit IT. Und so ähnlich ist es natürlich auch beim Trading. Da kommt dann immer irgendeiner auf der Party, du siehst es schon an dem Blick, wenn er auf dich zukommt, jetzt sprechen wir gleich mal über Aktie XY. Du sagst, eigentlich müssen wir das nicht unbedingt tun, weil natürlich am Ende am liebsten irgendeine Empfehlung rauskommen soll. Und deswegen, die Hälfte des Freundeskreises hat es einfach, die ich vorher kannte, überhaupt nicht in dem Sinne interessiert. Das ist ja auch das Angenehme bei deinen Freunden. Was ich mir ein bisschen ankreiden muss und wo ich immer noch dran arbeite, dass ich selbst für die langfristige Aktienanlage bei der Hälfte das echt, okay, 50% ist besser als in der Gesamtbevölkerung, aber das, wie viele sehr gut ausgebildete Menschen, das muss ich hier nicht weiter ausführen, weil ihr ja nicht dazu gehört, sonst würdet ihr diesen Podcast vermutlich gar nicht hören. Sehr gut ausgebildet halte ich für intelligente Menschen, die aber sagen, ja, eine Immobilie und dann kaufe ich mal noch eine Eigentumswohnung, vielleicht auch noch ein Mehrfamilienhaus, die aber schlicht und einfach den Sachwert Aktien nicht verstanden haben in seiner langfristigen oder dem es einfach zu sehr schwankt alles. Anyway, das war kein großes Problem. Und ich glaube, ich mache hier einfach mal, also wenn ihr Lust habt, ich hätte da schon noch den ein oder anderen Punkt. A, das kann ich nämlich jetzt genau messen, wer jetzt den Podcast abonniert. Also ich behaupte einfach, ich kann das jetzt messen. Wenn jetzt ganz viele diesen Podcast abonnieren, dann mache ich nochmal einen Teil 2, aber wirklich mit den Abgründen schlechthin. B, ihr könnt mir natürlich einfach nochmal schreiben, ob ich hier noch einfach eine Fortsetzung machen möchte. Ich würde eine pauschale Empfehlung abgeben. Nicht machen. Werdet nicht Daytrader. Warum kann ich das so pauschal sagen? Weil es für die meisten nichts ist. Und diejenigen, die jetzt spüren, ich mache das hundertprozentig, da kann er erzählen, was er will. Genau das, genau diesen Antrieb braucht es dann. Denn glaubt man nicht, dass ich irgendjemanden damals gefragt habe, dass es auch nur ein einziges Feedback gab. Wirklich 0,0. Meine Eltern haben mich immer machen lassen und einfach gesagt, der Junge wird schon wissen, was er macht. Dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar. Ich glaube, das wäre heute, wenn ich mir so anschaue, Stichwort Helikoptereltern, viel, viel schwieriger. Meine Güte, da haben wir ihn jahrelang durch Klavierunterricht Chinesisch und er hat doch noch Sozialkunde für 8,5-Jährige gelernt und so weiter. Was macht er denn aus unserem Leben? Ja, es ist ja nicht unser Leben, sondern es ist ihr Leben. Und wenn die sagen, ich möchte Gärtner in Neuseeland werden, oder ich möchte Bademeister in Florida werden oder Trader. Ja, bitteschön, dann lass sie doch. Ist doch die einfachste Entscheidung der Welt, sein Kind machen zu lassen. Also, Wer sich all dem widersetzt und sagt, ich will das machen, der wird es sowieso machen und dann ist es auch richtig. Aber ganz, ganz wichtig, und das ist vielleicht eher an die jüngeren Zuhörer, falls sie hier sind, nicht des Geldes wegen. Wenn ich einen altväterlichen Rat mit 53 geben soll, die Motivation des Geldanhäufens, auch wenn euch in vielen sozialen Medien von im Übrigen mit Verlaub jungen Menschen, die überhaupt keine Ahnung davon haben, wie ihr Leben aussehen wird, die euch aber mit 29 irgendwas erklären von den geilsten Modellen, wie man im Internet Geld verdient. Ja, lasst euch von diesen drei Käsehochs nicht erzählen, was passieren wird im Leben und was euch glücklich macht. Egal von wem, egal von welcher Internet-Ad-Butze, Baulich und Co., dieser ganze, das macht alles nicht glücklich langfristig. Glaubt es mir, Geld ist die verkehrte Motivation. Believe it! Es muss euch Spaß machen, was ihr da tut. Wenn ihr dafür ein klein bisschen Leidenschaft, Zufriedenheit reicht schon, wenn ihr die empfindet, nicht 7 Tage die Woche, aber wenn ihr morgens aufsteht und sagt, ist okay, völlig egal was, ich mache das eigentlich ganz gern. Mir gefallen die Leute, mit denen ich das mache. Ich bin zufrieden. That's it. Das ist die Motivation, die euch da durchträgt und die dafür sorgt, dass eure Midlife-Crisis zumindest überschaubar groß nur ausfällt. Ganz sicherlich nicht das Geld. So, ich weiß, 34 Minuten, aber ich habe schon gekürzt. Glaubt es mir. Wir hören uns vermutlich einen Tick kürzer in der kommenden Woche wieder. Und denkt dran, am Freitag, morgen, Live-Webinar. Das wird gut. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.